Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen. Heute sind wir wieder mit zwei Themen für euch da. Zunächst beleuchten wir die Einschnitte, die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche bei der Heizungsförderung vorsieht. Mein Kollege Gregor Honse hat sich näher angesehen, was dieser Plan für Auswirkungen hat. In unserem zweiten Thema kümmern wir uns um Quantentechnologie. Wir hatten vor 2 Wochen, war das in der Folge, bereits unser neues Heft vorgestellt, das jetzt in den Bahnhofsbuchhandel liegt. Darin hat mein Kollege Wolfgang Stieler das große Titelstück geschrieben. Das gibt ja einen großen Überblick über die Quantentechnologie und den aktuellen Stand. Und darin werden wir dann tiefer einsteigen. Passend dazu haben wir auch noch einen Tipp der Woche. Das ist brilliant.org und dabei handelt es sich um eine Plattform, die sich dem spielerischen Lernen verschrieben hat und auch da werden Quantenfans auf ihre Kosten kommen. Alle relevanten Links zu den Themen dieser Sendung findet ihr dann in den Shownotes. Mein Name ist Jenny Lepies, ich bin Online-Redakteurin für das Magazin MIT Technology Review. Ich bin auch Host dieses unverschränkten Podcasts. Viel Spaß beim Zuhören. Gregor, wenn ich dich jetzt anschaue und sage Heizungsgesetz, was macht das so mit dir?
Nervöse Zuckungen wolltest du jetzt wahrscheinlich hören. Nee, aus dem Stadion bin ich raus.
Oh Gott, ja, okay, aber das ist ja ganz gut.
Aus der Phase bin ich raus. Ja, es ist halt ein Trauerspiel. Also fangen wir mal damit an, dass es kein Heizungsgesetz gibt. Es gibt ein Gebäudeenergiegesetz. Und im Koalitionsvertrag steht, wir wollen das Heizungsgesetz abschaffen. Fragt natürlich jeder, was zum Teufel soll das sein?
Da hat der Volksmund vielleicht so ein bisschen Einzug gehalten, oder?
Ja, mei, was soll der Quatsch? Das Ding hat einen Namen, benennt es halt richtig. Und jetzt weiß wieder keiner, was gemeint ist.
Ja.
Okay, aber das ist ja nur das eine Problem. Das andere Problem ist, wir erinnern uns, große Aufregung bei Robert Habeck. Und das soll jetzt halt abgeschafft werden, so steht es im Koalitionsvertrag. Katharina Reich hat kürzlich nochmal kräftig, dass sie am liebsten gar keine Subventionen für Heizung generell mehr haben möchte. Mhm. Und dann stellt sie die Frage, was denn wohl sonst? Oder auch Söder sagte mal, wir brauchen keine Wärmepumpeförderung mehr. Mhm. Da fragt man sich dann, was denn wohl sonst? Weil es gibt eine völkerrechtliche Verpflichtung, dass Deutschland seine Klimaziele erreichen muss. Und der Gebäudeenergiesektor hinkt da ganz weit hinterher. Klar, man kann es auf die eine oder andere Art, es gibt viele verschiedene Wege, aber wer sagt, den Weg möchte ich nicht gehen, muss dann einen Gegenvorschlag machen. Und da ist halt null.
Vielleicht werfen wir nochmal einen Blick auf die aktuelle Förderung. Wie sieht das gerade da so aus? Wie viel kriegt man da?
Das ist prozentual. Also es gibt eine prozentuale Förderung zur Anschaffung einer Wärmepumpe. Was tatsächlich ein Problem ist, weil das dazu geführt hat, dass in Deutschland die Wärmepumpen teurer sind als anderswo, weil halt die Anbieter dazu neigen, diese prozentuale Förderung einfach auf ihre Anlagen auf den Preis draufzuschlagen. Alternativ wäre natürlich, und das ist relativ einfach zu machen, dass man eine feste Förderung dazu gibt, meinetwegen 5.000 Euro, 10.000 Euro, was weiß ich. Und dann sind natürlich jegliche Ersparungen, die man mit dem Händler raushandelt, bleiben beim Anschaffer, beim Hausherr oder der Hausfrau dann eben übrig. Und das hat halt zum Beispiel in England dazu geführt, dass die Wärmepumpenpreise deutlich niedriger sind als hierzulande.
Ah, verstehe. Und wie ordnest du das Vorgehen jetzt ein von Katharina Reiche? Also ist das jetzt besonders clever oder?
Es ist ja jetzt, genau, es ist ja jetzt nicht nur Frau Reiche, sondern es ist halt die ganze Union, die, wo ich mir denke, ja, mach doch erstmal einen Plan. Ne? Es ist also schon mal ein Unding. Die SPD will es weitererhalten. Warum schreibt ihr sowas in einen Koalitionsvertrag? Ne? Warum schreibt ihr Sachen in einen Koalitionsvertrag, über die es keinen Konsens gibt? Punkt 1. Punkt 2. Macht einen Plan und macht ihn zügig und kommuniziert ihn dann klar und schreit nicht alle durcheinander. Also die in diesem Jahr wird es nichts mehr werden mit dem Gebäudeenergiegesetz. Vielleicht im nächsten Jahr, wer weiß. Was natürlich auch wieder ein total egal wie es ausfallen wird, was halt die Wirtschaft vor allem will, ist Klarheit. Ne? Die ganzen deutschen Wärmepumpenhersteller haben massig investiert. Die entlassen schon wieder Leute, weil sie natürlich im Stand heute kein Mensch mehr klar entscheiden kann, was er denn nun anschaffen soll. Und das verzögert sich dann. Und auf einmal gibt es wieder einen riesen Ansturm, möglicherweise, dem wieder alle nicht gewachsen sind. Und jetzt ist wieder null dieses Stop and Go. Wem nutzt das? Ne? Also, und wenn ihr ein, und eigentlich ist ja auch diese Abschaffung der Subventionen nur eine Frage des Mittels.
Okay.
Aber es gibt ja noch gar kein Ziel. Warum diskutiert ihr über Mittel, wenn ihr noch nicht mal euch auf ein Ziel geeinigt habt? Ne?
Ja.
Es ist so auf so viel Ebenen so ein unmöglicher Politikstil.
Theoretisch wäre ja das Ziel, die Klimaziele zu erreichen.
Ja, genau. Ja. Naja, das ist das übergeordnete Ziel. Aber ein Ziel zum Thema irgendeine Form im Gebäudeenergiebereich in ein Einsparziel oder so oder eine Quote von was auch immer. Also ein konkreteres Zwischenziel als das große Ziel, Klimaziel von ganz Deutschland. Aber da ist natürlich auch null Konsens und null Plan. Nur wir finden Wärmepumpen doof. Und die sollen nicht mehr subventioniert werden. Ne?
Ein bisschen kann einzusparen.
Kann man in Bierzelten immer super raushauen, aber denke ich mir, das ist schon vom Stil her ist das echt lausig. Abgesehen natürlich vom Inhalt. Ne? Also wir sind in einer Zeit, wo jetzt gerade kam auch die Meldung raus, dass halt der CO2-Ausstoß global auf einen neuen Rekordwert gestiegen ist. Und genau da hat man nichts anderes zu tun, als die Abschaffung von Wärmepumpen Subventionen zu fordern. Ne? Also
hättest du denn andere Ideen für Einsparungsmöglichkeiten im weit gefassten Energiewirtschaftsbereich?
Ja, also die, also an die Gebäude muss man natürlich ran. Und da gibt es ja schon 1000 verschiedene Fördermittel zur Subvention von der Subventionierung von Dämmung und so weiter. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also alles hat seine Vor- und Nachteile. Das mit der Dämmung hat ja auch nur so mittelgut funktioniert. Und man kann auch Leuten nicht alles komplett kostenfrei subventionieren, weil sie über die Zeit ja auch ein bisschen sparen. Ja, da gibt es halt viele Möglichkeiten, wo ich jetzt auch nicht den Königsweg kenne. Aber zumindest sollte man erstmal einen Plan entwickeln und dann drüber reden und nicht dauernd rumkrakehlen, bevor man überhaupt einen Konsens hat.
Du hattest eben schon gesagt, also sie hat ja jetzt die Ankündigung gemacht, Frau Reiche. Also du meinst, vielleicht im nächsten Jahr würde das dann auslaufen oder so?
Ja, das ist auch so ein Punkt, ne? Möglicherweise wird die Subvention auslaufen. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass die Pflicht zum Heizungsaustausch, oder es ist ja keine Pflicht zum Heizen, es ist die Auflage, 65% der Heizenergie mit erneuerbaren herzustellen, mit erneuerbarer Energie. Und das ist also erstens durchaus technologieoffen, es gibt keinen Wärmepumpenzwang, wobei Wärmepumpen halt oft die beste Lösung sind. Das ist also sozusagen ein thermodynamischer Notwendigkeit in vielen Fällen.
Also ich sehe ein sehr emotional belastetes Thema auch bei dir. Ja. Du hast das Ganze aber auch nochmal in einem Kommentar verfasst, den ich, wie gesagt, auch gerne noch verlinke. Danke dir erstmal, Gregor. Ja, nach KI ist sozusagen Quantentechnologie das nächste große Ding, so in meiner Wahrnehmung irgendwie. Und nicht nur deswegen haben wir ja auch ein ganzes Heft dem Thema gewidmet. Und ähnlich werden wie mit KI, werden ja der Quantentechnologie auch große Versprechungen damit gemacht, neue technologische Möglichkeiten und so. Deswegen wird auch viel Geld in diese Branche geworfen und investiert in die verschiedensten Bereichen, immer in der Hoffnung, dass da die Quanteneffekte diese Technologie noch weiter voranbringen. Wo liegen denn da die Schwerpunkte, Wolfgang?
Also was man im Moment sagen kann, ist, dass es, du kannst es grob einteilen in drei verschiedene Bereiche. Das eine sind Quantencomputer, müssen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr drauf kommen, die sehr viel mehr Rechenpower haben als klassische Rechner, wo man Probleme berechnen kann, lösen kann, die man mit klassischen, auch mit den stärksten Supercomputern nicht lösen kann. Im Bereich Materialentwicklung, im Bereich Pharmazie, allgemein im Bereich Optimierung, aber auch andere ingenieurwissenschaftliche Probleme zum Beispiel. Quantencomputer. Quantenkommunikation. Das betrifft diesen ganzen Kryptografiebereich. Die beiden hängen so ein bisschen miteinander zusammen, weil Quantencomputer, zumindest rein theoretisch, wenn sie stark genug wären, auch die Möglichkeit bieten würden, die klassische Kryptografie auszuhebeln. Dass die klassische Verschlüsselung, all das, aber nicht nur eben, also da darf man jetzt nicht nur daran denken, dass es darum geht, irgendwelche Nachrichten geheim zu halten oder Verschlüsselte über E-Mail mit irgendwelchen, mit seinem Drogendealer zu kommunizieren, sondern sind auch diese ganzen Sachen wie Banktransfer, ja? Also die ganzen, überhaupt Kommerz im Internet, das alles wird ad hoc sozusagen verschlüsselt in Sessions jeweils um es abzusichern. Und diese ganze Verschlüsselung wäre dann perdu, wenn es Quantencomputer gäbe, die stark genug sind. Und parallel dazu haben sich eben Technologien entwickelt, mit denen man quantenmechanisch abgesichert Daten verschlüsseln kann. Allerdings ist das auch das Problem da auch. In der Theorie ist es halt absolut sicher. In der Praxis muss man dann nochmal gucken, weil man diese Geräte praktisch bauen muss, die dann auch wieder auf Elektronik, auf Optik etc. Beruhen. Gibt es sogenannte Seitenkanalattacken? Also du sneakst dich sozusagen von der Seite da rein und belauscht zum Beispiel das Signal von irgendwelchen Sensoren, Magnetfelder, kleinste Ströme etc. Wozu man dann wieder Quantensensoren auch zum Beispiel verwenden kann. Mhm. Also es gibt ein Forschungsvorhaben, wo auch das BSI beteiligt ist, die gucken tatsächlich, ob man mit Quantensensoren, die einfach unvorstellbar viel empfindlicher sind als andere Sensoren für Magnetfelder, für Beschleunigung. Ob man damit zum Beispiel auch Quantenkryptographie abhören kann, anzapfen, Seitenkanalattacken machen kann. Also das sind diese drei Bereiche, also Quantencomputing, Quantensensorik und Quantenkommunikation. Und die sind halt in der Entwicklung unterschiedlich weit.
Welche Entwicklung findest du denn am spannendsten? Ist das so ein
Das finde ich wirklich schwer zu sagen. Ich finde tatsächlich, das, was im Bereich Quantencomputing passiert, scheint mir am weitesten fortgeschritten, ist am nächsten dran tatsächlich. Da sehe ich tatsächlich, dass es wirklich sowas wie einen Durchbruch geben könnte. Aber das ist natürlich schrecklich abstrakt. Quantensensorik ist einfach noch weit weg. Da finde ich die Idee ziemlich cool, aber das muss ich erst noch zeigen, ob man das praktisch wirklich so anwenden kann. Was ich am faszinierendsten an dieser ganzen Geschichte mit der Quantentechnologie finde, ist, wir reden im Moment über diese drei Dinge, ne? Wo es darum geht, halt Quantenzustände gezielt herzustellen, zu manipulieren und wieder auszulesen. Und das sind drei Möglichkeiten, diese Effekte tatsächlich zu nutzen. Vielleicht haben wir aber auch noch was übersehen und es fällt noch was, eine völlig neue Anwendung daraus. Je besser wir die Technologie beherrschen und je besser wir mit diesen Quantenzuständen umgehen können. Also Quantenkryptographie ist ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Das ist so ein Ding, das ist aus sehr abstrakten theoretischen Überlegungen entstanden, wo sich Leute halt grundsätzlich zum Beispiel Gedanken gemacht haben über die Interpretation von Quantenmechanik und wie ist das eigentlich mit diesen verschränkten Zuständen. Haben wir das wirklich richtig verstanden? Und dann haben sie Experimente entwickelt und kann man Quantenzustände von einem Atom auf das andere Atom übertragen, diese berühmte Teleportationsgeschichte. Das war ursprünglich hochabstraktes Zeug, was wirklich nur so ein paar Grundlagentheoretiker interessiert hat. Und dann ist daraus tatsächlich ein praktisches Verfahren geworden. Von daher weiß ich nicht, ob nicht vielleicht sogar noch was völlig Neues drin ist.
Bei so Technologiethemen muss man ja auch immer global gucken, ne? Also wie steht Deutschland da oder Europa vielleicht? natürlich etwa im Vergleich zu China. Also speziell jetzt vielleicht bei Quantencomputer kann man das gut darstellen.
Also es gibt ein paar Zahlen dazu und nach dem, was ich gefunden habe von diesen Zahlen, die natürlich auch immer nur diese offiziellen staatlichen Ausgaben erfassen können, ist China tatsächlich führend, was die staatlichen Ausgaben zur Förderung von Quantentechnologie insgesamt angeht. Und dann muss man auch gucken, was veröffentlichen sie, was geben sie bekannt. Auch das ist natürlich immer so eine Sache, weil nicht alles, was interessant ist, wird veröffentlicht.
Okay.
Und bei dem, was veröffentlicht wird, kann es auch interessant sein für den jeweiligen Staat, für das jeweilige Militär, für das Unternehmen, die eigenen Fähigkeiten hemmungslos zu übertreiben, damit die Konkurrenz denkt, oh mein Gott, das schaffen wir nie. Aber da ist tatsächlich auch eine Menge, da ist tatsächlich eine Menge passiert in den letzten Jahren. China hat traditionell eher Quantenkommunikation betrieben. Mhm. Da sind sie wahrscheinlich auch immer noch weltweit führend. Es waren die ersten, die tatsächlich ein sehr weitreichendes Netz mit Quantenkryptographie abgesicherten Verbindungen innerhalb des Landes aufgebaut haben.
Ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen im Podcast.
Ungefähr 2000 Kilometer, wobei man sagen muss, die einzelnen Unterverbindungen sind nicht so lang. Du kannst, weiß ich nicht, 100, 150 Kilometer mit so einer Line, und dann machen sie sogenannte Trusted Nodes dazwischen. Das sind so kleine Kästen, wo das Quantensignal in ein klassisches Signal umgewandelt wird und dann wieder in ein Quantensignal und dann weiter. Das sind natürlich potenzielle Schwachpunkte. Mhm. Aber das ist im Moment der Stand der Dinge, und die haben es halt pragmatisch mit dem, was im Moment geht, aufgebaut und haben dann halt, sind dabei, damit Erfahrungen zu sammeln, und sie haben auch als erste Satellitenverbindung aufgebaut und so. Da kommen die anderen hinterher. Mhm. Jetzt die Europäer wollen auch Quantenkryptographie über Satelliten machen, aber die entsprechenden Satelliten sind noch nicht mal um. Und haben aber in den letzten Jahren dann auch mit Quantencomputing aufgeholt. Haben also vor ein paar Jahren
Die Chinesen,
genau, und haben vor ein paar Jahren einen ersten Quantencomputer vorgestellt. Das war lustigerweise auch die Arbeitsgruppe, die weltweit führend in Quantenkommunikation mit Satelliten ist. Die haben dann einen supraleitenden Quantenchip entwickelt. Der war noch relativ klein. Und haben aber innerhalb von ein paar Jahren das sukzessive gesteigert. Und dann gibt es eben auch Unternehmen, die da eingestiegen sind mit. Und was sie jetzt machen können mittlerweile, ist ungefähr genauso gut wie das, was IBM und Google auch machen. Das heißt, sie sind in der Größenordnung von irgendwas zwischen 100 und 150 Qubits, supraleitende Technologie.
Okay.
Und sie haben sogar sogenannte tunable Coupler, also Kopplungselemente auf dem Chip, die sie an- und ausschalten können, deren Stärke sie gezielt variieren können. Das ist echt schon wirklich ganz vorne Stand der Technik mit dabei.
Jetzt, wenn man nochmal auf das Stichwort digitale Souveränität guckt, für Deutschland, hat Deutschland da so eine spezielle Quantenstrategie oder sowas? Gibt es sowas?
Es gibt eine Quantenstrategie, die Teil der Hightech-Strategie ist, der Bundesregierung. Mhm. Auf europäischer Ebene arbeitet die EU tatsächlich an der Quantenstrategie. Mhm. Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück zu, wo steht Europa und Deutschland in diesem Rennen? Und da muss man sagen, nach dem, was ich gehört habe, alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es gibt exzellente Forschung, aber die Umsetzung ist halt schwierig. Das ist eben auch eine Frage der Förderung. Also Europa tut da wesentlich weniger Geld rein insgesamt als die Chinesen und auch als die USA. Die Briten sind die einzigen, aber die sind ja nicht mehr in der EU, die auch vergleichsweise, also für so ein kleines Land sozusagen, vergleichsweise viel Geld für Förderung von Quantentechnologie ausgeben. Aber trotzdem gibt es hier hervorragende Initiativen. Und bei Quantencomputing muss man mit berücksichtigen, dass es ja ganz viele verschiedene Hardware-Plattformen gibt. Also es gibt ein Vorhaben auch auf europäischer Ebene, hier in Deutschland einen supraleitenden Quantenchip made in Germany zu bauen. Es gibt einen ersten Prototypen davon. Der ist auch noch relativ klein, aber dann geht es dann weitere Generationen und so weiter. Aber es gibt eben gerade, was diese alternativen Plattformen angeht, also Ionenfallen, Quantencomputing mit neutralen Atomen, jetzt neuerdings sogar Diamanten und sowas, oder eben in Festkörpern mit Silizium. Da passiert eine ganze Menge. Da passiert auch eine ganze Menge. Gerade hier in Deutschland gibt es Startups, die relativ weit vorne sind. Und das Rennen, da das Rennen noch nicht gelaufen ist, da eine der entscheidenden Fragen ist zum Beispiel, wie mache ich eine gute Fehlerkorrektur bei diesen Systemen, würde ich sagen, ist es auch zu früh zu sagen, Supraleiter machen das Rennen. Mhm. Also die Chinesen sind bei Supraleitern weit vorne, die Amerikaner sind bei Supraleitern auch vorne, IBM, Google. Bei Ionenfeilen gibt es interessante europäische Unternehmen. Natürlich gibt es auch ein großes US-Unternehmen, IonQ, die auch ziemlich spannende Sachen machen und technisch sehr weit, sehr versiert sind. Aber da gibt es eben auch hier in Europa Unternehmen, die ihre eigenen Tricks sozusagen auf Lager haben. Und da ist noch nicht klar, wer jetzt tatsächlich das Rennen machen wird. Aber das mit der Quantenstrategie ist tatsächlich auch nicht so einfach. Weil du musst halt jetzt berücksichtigen, dass das ein sehr großes Feld. Und das ist so ähnlich wie mit der KI-Strategie. Ne? Das ist wieder so die berühmte Querschnittstechnologie. Ja. Das heißt, du brauchst Laser. Du brauchst, also wahrscheinlich, oft brauchst du Laser. Sagen wir, oft brauchst du Laser. Du brauchst Dünnschichttechnologie. Du brauchst Leute, die sich mit Supraleitern auskennen, wenn du supraleitende Quantenchips machen willst. Du brauchst Elektronikexperten für den ganzen, für die Anregung der Qubits, für die Ansteuerung der Qubits, fürs Auslesen. Du brauchst extrem rauscharme Elektronik, Verstärker etc. Du brauchst sehr gute Kühlanlagen. Sehr viele von diesen Quantenrechnern arbeiten bei extrem tiefen Temperaturen. Supraleiter knapp über dem absoluten Nullpunkt. Das heißt, du brauchst eine spezielle Form von Kryostaten, Mischkryostaten. Da gibt's auch nicht so viele Firmen, die sowas herstellen. Ja, und deswegen müsste man all das in so einer Quantenstrategie mit berücksichtigen und müsste auf all diesen Politikfeldern oder auf all diesen Industriefeldern dafür sorgen, dass die jeweilige Technologie auch zumindest im europäischen Rahmen auch zur Verfügung steht und man nicht auf irgendwelche fremden Zulieferer angewiesen ist.
Also quasi so ein ganzes Ökosystem, ne?
So ein ganzes Ökosystem. Im Prinzip, das ist ein Stichwort, was auch in diesem Zusammenhang immer wieder gefallen ist. Wobei da jetzt auch die Einschätzung ist, ja, das hat recht gut funktioniert. Man kann es daran sehen, dass wir halt mittlerweile eine ganze Reihe von Startups haben, die Quantencomputer, kleinere Systeme, aber die Quantencomputer bauen, die dann an europäische Supercomputing-Zentren angeschlossen werden, sodass die Forschenden da auch mal direkt mit Quantencomputing experimentieren können.
Ja, das ist genau mein Stichwort zur Überleitung, würde ich jetzt fast sagen. Du hast ja auch schon mal an einem Quantencomputer gearbeitet, an einem echten, sagen wir jetzt mal so, ne? Von IBM, da gab es auch vor 2-3 Wochen hatten wir eine Folge.
Ich hab die Geschichte schon mal erzählt.
Genau, ne, genau. aber jetzt hast du das auch für das Heft sozusagen im Kleinen probiert, würde ich jetzt mal ausdrücken. Ne? Mit der Plattform, wie hieß sie jetzt? Brilliant.org.
Genau.
Genau. Was steckt denn dahinter? Also
Brilliant ist eigentlich so eine Plattform, ich sag mal so wie, im weitesten Sinne wie Duolingo, nur für eher so technischen, naturwissenschaftlichen und mathematischen Kram. Also ganz viel Programmiersprachen, aber auch wie funktioniert KI, wie funktioniert maschinelles Lernen, wie funktioniert Statistik, so Zeug.
Das ist aber im Browser oder auch in der App das oder ist, beides?
Es gibt eine App, ich habe es auch auf dem iPhone in der App gemacht, aber du kannst es auch im Browser machen. Und das sind halt so kleine Lerneinheiten.
Okay.
Maximal 15 Minuten.
Ja.
Und ganz oft eben interaktiv.
Ach so, okay.
Das heißt, in dem Fall, also ich habe das ausprobiert für Quantencomputing. Es gibt eine Lerneinheit Einführung in Quantencomputing bei Brilliant. Und da habe ich gedacht, das gucke ich mir mal an.
Absolut.
Also es gibt einen Gratis-Zugang, der ist dann halt beschränkt und es gibt halt dann den Paid-Zugang, wo du dann auch Kurse wechseln kannst und beliebig dir Kurse aussuchen kannst und noch ein paar andere Gimmicks dazu.
Du konntest das aber kostenlos machen?
Nee, ich habe das tatsächlich mit dem kostenpflichtigen Inhalt gemacht. Muss man sich überlegen, wie viel einem das wert ist. Das ist so die übliche Preisspanne. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel das war, aber so die Größenordnung von 15 € oder so im Monat ist es. Also ist jetzt auch nicht prohibitiv teuer, würde ich sagen, aber mit diesen Abos, das läppert sich, ne?
Ja, absolut, genau, überlegt man schon mal. Ne?
Da überlegt man schon mal, genau. Ja. So, aber jedenfalls, ich habe das da mal ausprobiert und es gibt eben diese eine Lerneinheit Quantencomputing und da geht es tatsächlich auch darum, wie bei einem, in einem ja, Basiskurs theoretische Informatik möglicherweise, wenn du so eine abstrakte, so einen abstrakten Computer hast, da kriegst du ja auch mal beigebracht, das habe ich auch mal ausprobiert, das ist ganz lange her. Ich habe da so diese logischen Gatter, so, so und oder und nicht und solche Dinge. Ne? Und damit kann man, ja, wenn man sich dann so eine Input-Tabelle malt, ne, ich habe, weiß ich nicht, 4 Bits, und dann musst du so eine Wahrheitstabelle aufmalen und sagen, also es gibt eben die möglichen Zustände, wo alle auf 1 sind, alle auf 0 und wo dann die Einsen so durchtauschen und so, ne? Was macht dann diese Schaltung von Gattern, die möglicherweise auch miteinander verknüpft sind, hintereinander geschaltet und so. Und im Grunde genommen sind Quantencomputer so ähnlich, nur dass du als Input halt keine Bits hast, sondern Qubits und eben keine Gatter, sondern Quantengatter. Das war ein sehr pragmatischer Ansatz. Ja, da hat man auch so ein bisschen sich mit Quantenmechanik beschäftigt und dann kam irgendwann auch diese berühmte Bloch-Sphäre, so dass man sich so einen Zustand als Vektor auf so einer Kugel vorstellen kann, der dann rotiert und so. Ich muss persönlich sagen, das ist ein Bild, das hat mir nie so viel gegeben. Witzigerweise war der Mensch, der da sozusagen mein Host war am IBM Quantencomputer. Das war ja ein Distinguished Engineer Quantum, IBM Quantum. Ja. Der hatte ein T-Shirt an mit einer Blochsphäre drauf. Ach, aber anyway, das war so ein Insider.
Kleiner
Insider-Witz, genau. Und dann kannst du halt da ausprobieren. Das heißt, du hast dann da deine Qubits in so einer Mini-Lektion und sollst beispielsweise gucken, wie funktioniert denn jetzt so ein, was macht so ein Hadamard-Gate?
Ja.
Und dann ziehst du das halt so ein kleines Kästchen auf so eine Linie drauf.
Ja.
Hinten hast du so ein simuliertes Messinstrument. Das zeigt dir dann halt, ist es im Zustand 0 oder Zustand 1. Ja, und dann kannst du sehen, kannst du physikalisch oder physisch sozusagen optisch sehen, illustriert, was machen die einzelnen Gates? Was machen die Gates, wenn man sie hintereinander schaltet?
Ja.
Ja, und dann siehst du halt, machst du zweimal Hadamard auf deinen Qubit und dann siehst du, ha, okay, ist wieder der Anfangszustand.
Okay.
So, ne? Solche Sachen. Und dann musst du aber in der Regel am Schluss dieser Mini-Lektion musst du dann halt nochmal drei Fragen beantworten, zwei oder drei Fragen beantworten, ob du es wirklich gelernt hast. Und erst dann geht's weiter.
Und dann kriegst du auch, also weil du am Anfang gesagt hast, Duolingo, kriegst du dann irgendwie so ein Badge oder was?
Ja, genau. Es gibt Bestenlisten, es gibt, ach, was weiß ich. Also das Ding hat dauernd genervt. So, es gibt Streaks, es gibt Challenges, es gibt, das fand ich sehr nervig, muss man sagen. Also wenn man das auf dem iPhone macht, ne, und der App erlaubt einem Benachrichtigungen zu schicken, dann wird man ganz schön zugespammt.
Kann ich dir sagen.
Um Himmels Willen. Es gibt Gründe, warum ich nicht mehr bei Duolingo bin.
Ja, genau. Also nee, das fand ich einen Aspekt, der tatsächlich ganz sehr nervig war. Aber an sich, die Idee ist nicht schlecht. Was ich nicht gut fand, war halt, dass du keine Zusammenfassung kriegst, wo du nochmal nachlesen kannst. Oder so. Das heißt, du musst dir nebenbei Notizen machen.
Ja.
Weil sonst ist die einzige Möglichkeit, diese ganzen Lektionen nochmal wieder durchzuspielen. Und da ist wiederum die einzige Möglichkeit, sie nochmal wieder durchzuspielen, indem du die Lektion zurücksetzt. Das heißt, die Antworten, die du schon richtig gegeben hast und die Punkte, die du dafür bekommen hast, werden dann auch wieder gelöscht.
Okay.
Ist nur so ein Mittel geschickt, finde ich.
Aber das richtet sich schon an Erwachsene, würdest du sagen?
Das richtet sich an Erwachsene und es richtet sich auch durchaus an absolute Anfänger. Also ja, ich habe einen Physik-Background, der ist jetzt aber nicht unbedingt nötig.
Okay.
Und du kriegst schon eine Vorstellung davon, wie sowas funktioniert, die ja eine ganze Ecke detaillierter ist, als wenn du jetzt nur die Artikel in dem Heft durchliest, obwohl das auch schon ziemlich
natürlich
gut ist. Aber es ist nochmal so ein bisschen praktischer Hands-on. Du kannst aber hinterher nicht hingehen und sagen, hey, ich kann jetzt einen Quantencomputer programmieren. Also dieser Schritt, der letzte Schritt, wo du dann, also es gibt auch Online-Kurse von Google und von IBM und so weiter, die auch gutes Material, es gibt eine Menge frei zugängliches gutes Material, das aber sehr viel mathematischer und sehr viel schwieriger, da sind die Einstiegshürden höher und da lernst du dann richtig auch zu programmieren in Qiskit oder sowas, ne? Microsoft hat auch sowas. Ja. Q-Sharp heißt das, glaube ich.
Okay, ja. Also das wäre dann vielleicht noch eine Alternative, genau. Ja, aber das klingt auch erstmal ganz cool. Vielen Dank dafür. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Bis dann, tschüss.